noch so viele da sind. Als ich mich hier in die erste Reihe gesetzt habe, waren es weniger und ich freue mich über jeden Einzelnen, der mit uns zusammen jetzt diesen Gottesdienst weiter, wir sind ja schon mittendrin, weiter mit Jesus zusammen verbringt. Ab und zu wird meine Stimme so ein bisschen hakig sein. Das liegt daran, dass ich in der Nacht von Freitag auf Samstag mir überhaupt nicht sicher war, ob es überhaupt zum Predigen reicht. Ich komme aus einer Sommergrippe raus, aber es reicht. Gott sei Dank. Ganz liebe Grüße von eurer Schwestergemeinde in Wendelstein, wo ich ja dienen darf, wo ich herkomme, wo ich Gemeindereferent bin für diejenigen, die mich nicht kennen, aber nur Teilzeit, also theoretisch 20 Stunden. Und nebenbei bin ich einer von denen, die Lego-Figuren zu Bibelfiguren umbauen und das in ihrem Online-Shop verkaufen. Also wenn ihr das irgendwo mal gesehen habt, das ist auch so ein bisschen was, was ich nebenbei noch mache. Nur, dass ihr mich einordnen könnt. Heute bin ich mit 50% meiner Kindern hier. Der Johannes ist heute mit dabei. Der andere wollte beim Regen mit dem Hund Gassi gehen oder soll zumindest. Und die Liz ist auch mit dabei. Wir wohnen bei Henfenfeld, also in Henfenfeld bei Hersbruck. Und ja, freuen uns, hier sein zu dürfen. Und schon eigentlich eine ganz lange Zeit, ja, euch immer wieder besuchen, immer wieder Teil von euch sein zu dürfen. Das ist echt total wertvoll. Ja, was hat uns Jesus heute mitgebracht? Was hat uns Gott aufs Herz gelegt? Die Überschrift ist eigentlich ziemlich banal, das Evangelium. Das ist eigentlich so eine Predigt, wo man jetzt eigentlich so in den Relax-Modus gehen könnte und sagen könnte, ach, was gibt's denn da überhaupt noch, was ich noch nicht weiß? Das ist doch irgendwie sowas, was wir alle wissen und was wir alle kennen. So, die Paulusbriefe, die sind doch spannend. Das sind doch immer wieder mal Themen, über die man gut diskutieren kann. Die Frage mit dem Kopftuch, mit der Frau und so weiter, da kann man doch so viele Interpretationsmöglichkeiten finden. Aber das Evangelium ist doch eigentlich so erste Klasse Christsein. Aber ist es das wirklich? Wir sind in Wendelstein im Moment dabei, wir nennen es, ein missionarisches Herz zu bekommen. Wir waren eine Gemeinde über viele Jahre hinweg, die sich sehr stark auf sich selbst fokussiert hat und auch abgegrenzt hat nach außen. Es ist also nicht so gewesen, dass wir sehr gastfreundlich waren. Wenn Gäste da waren, sind sie sehr herzlich begrüßt worden. Aber wir hatten als Gemeinde nicht unbedingt die Sehnsucht, möglichst viele Gäste da zu sein, sondern so der Fokus der Jahre, also das war jetzt auch so die Zeit, bevor ich kam, war, dass man im Wort wachsen wollte. Das hätte man so oben drüber schreiben können. Und im Laufe der letzten Jahre hat uns Gott gezeigt, dass er eigentlich einen anderen Schwerpunkt hat, nämlich dass seine Sehnsucht mit Gemeinde ist, dass sie Werkzeug Gottes ist, damit Menschen, und das ist eigentlich inzwischen so ein Schlagwort für uns geworden, einen Schritt näher zu Jesus bringen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu bekehren. Es ist nicht unsere Aufgabe, innerhalb kurzer Zeit möglichst alles zu erklären. Die Menschen, die uns Gott auf den Weg gestellt hat, wenn wir sie einen Schritt näher zu Jesus bringen, dann sind wir mit ihnen auf einem sehr guten Weg unterwegs. Und das ist der Prozess, in dem wir drin sind. Und in diesem Prozess hat sich vor einiger Zeit mal die Frage gestellt, wir treffen uns da alle 14 Tage dazu, tauschen uns aus, schauen ein Impulsvideo dazu und beten für Personen oder für uns, dass sich bei uns da etwas auch verändert. Ja, was ist eigentlich das Evangelium? Wir haben ja zwei, so hätte ich das auch immer definiert, wir haben ja zwei Aufträge. Wir haben ja einmal diesen Auftrag, und das ist auf diesem ersten Bild, wenn das klappen sollte. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und dann haben wir ja noch diesen Auftrag, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Da können wir jetzt eine schöne christliche To-Do-Liste machen, also erstmal das Evangelium predigen, dann hingehen, die Menschen zu Jüngern zu machen und dann damit in dem Zusammenhang sie zu taufen und zu lehren. Ich will jetzt gar nicht so sehr den Fokus auf den zweiten Teil legen, sondern die erste Frage, uns mit dieser ersten Frage oder diesem ersten Thema auseinandersetzen, das Evangelium predigen. Ich will so ein bisschen Spannungsfeld rausnehmen mit dem Zusammenhang, dass das Wort predigen nicht unbedingt bedeutet, man muss sich da jetzt hinstellen, so wie ich hier, und predigen, die Menschen anpredigen. Es bedeutet lediglich, und ich glaube, und das macht auch deutlich, dass jeder von uns gemeint ist, bekannt machen, verkünden, die, ja, das andere es kennenlernen. Du brauchst jetzt nicht hier sitzen und sagen, okay, ich bin kein Prediger, also geht mich das nichts an, sondern jeder von uns kann dabei mitarbeiten, dass das Evangelium bekannt wird, dass Menschen das Evangelium erfahren. Die Frage, die uns aber beschäftigt, ist ja natürlich, was ist jetzt das Evangelium? Und da könnte man so, und da waren wir, oder zumindest jetzt Einzelne aus diesem Treffen waren so dabei, diese, das muss rein und das muss rein und das muss rein. Ist das eigentlich richtig? Ist dieses Verständnis, dass das Evangelium die Information ist, dass jemand verloren ist, dass er Jesus braucht und wenn er an Jesus glaubt, wird er gerettet, so als komprimierte Information, ist es das Evangelium? Wenn wir zum Beispiel jemanden fragen würden, der mit Jesus da unterwegs war, der von Jesus gelehrt und geschult worden ist, zum Beispiel einem Petrus, wenn wir Petrus die Frage stellen würden, Petrus, was ist das Evangelium? Dann hätte er wahrscheinlich eins gemacht. Er hätte uns wahrscheinlich eine Schriftrolle gegeben. Eine Schriftrolle mit dem Evangelium. Und zwar, das hier ist jetzt griechisch, das hier ist das Markus-Evangelium, von dem wir wissen, dass Markus ein enger Mitarbeiter von Petrus war und dass das Evangelium, das Markus aufgeschrieben hat, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit genau das war, was Petrus immer wieder gepredigt hat. Wenn wir den Anfang des Markus-Evangeliums lesen, wenn wir so die Einleitung lesen dieses Evangeliums, dann machen wir eine interessante Entdeckung. Dann schreibt Markus am Anfang des Evangeliums nicht von Markus, sondern des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und wenn wir zu Lukas sehen, dann merken wir das Gleiche. Am Anfang des Lukas-Evangeliums, da geht es ja so in die Einleitung dem Theophilus entgegen, aber ich finde, er fasst es in seinem zweiten Teil eigentlich sehr gut zusammen, dieser Apostelgeschichte, wo er eben schreibt, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Wir sind ja irgendwie gewohnt, auch durch unsere christliche Tradition, das Evangelium als Information zu verstehen, als Information darüber, wie ein Mensch gerettet wird. Aber das Spannende ist, dass, wenn wir jetzt zu Jesus gehen, wir feststellen, dass er vom Evangelium spricht, lange bevor er dieses Opfer für uns vollbracht hat. Zum Beispiel in Markus 1, 14 bis 15. Nachdem Johannes aber gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe und tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was für ein Evangelium? Er ist doch noch gar nicht gestorben. Diese Versöhnung mit Gott war doch noch gar nicht möglich. Wie kann er sagen, glaubt an das Evangelium? Matthäus schreibt zum Beispiel in Matthäus 9, 35, und Jesus zog umher durch die Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich, des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. In Matthäus 26, 13 lesen wir, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Da ist es in dem Zusammenhang mit dieser Frau, die seine Füße gesalbt hat. Auch das sagt er einige Zeit, also das ist eine relativ kurze Zeit, aber doch auf jeden Fall, bevor er sein Leben geopfert hat. In Matthäus 24, das ist, glaube ich, das nächste. Ja. In Matthäus 24, 14 lesen wir: Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Jesus lehrte die Jünger sein Evangelium. Er hat ihnen das Evangelium beigebracht. Das ist ja das, was wir in diesen vier verschiedenen Augenzeugen berichten, wenn man das so will, auch wenn Markus vielleicht nicht unbedingt mit Jesus zusammen war, beruft er sich doch auf Augenzeugen, und genau das Gleiche ist auch bei Lukas. Dort lernen wir das Evangelium von Jesus kennen. Und die Jünger haben gelernt, dieses Evangelium nicht nur zu kennen, sondern letzten Endes auch weiterzugeben. Und während dieser Zeit lesen wir zum Beispiel auch in Lukas 9, Vers 6: Und sie gingen hinaus, die Jünger, und sie durchzogen die Dörfer und verkündigten das Evangelium. Da sind sie vielleicht ein Jahr, eineinhalb Jahre mit Jesus erst zusammen. Wenn man in die Kirchengeschichte hineinsieht, und Kirchengeschichte jetzt nicht unbedingt das Konstrukt Kirche, sondern diese die Zeit der Jesus-Nachfolger, dann ist es überraschend, dass gerade diese ersten 100 Jahre, die Christenheit hatte, die Jahre waren mit den extremsten Herausforderungen, Verfolgung auf der einen Seite von den Juden, auf der anderen Seite vom Römischen Reich dann immer stärker und auf der dritten Seite dann konfrontiert mit dem heidnischen Umfeld. Aber in dieser Zeit breitete sich dieses Evangelium des Herrn in einer außergewöhnlichen Art und Weise aus. Überall auf der Welt sind Menschen hingegangen und haben Menschen vom Evangelium erzählt. Und dieses Evangelium ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Und überall entstanden kleinste Versammlungen von Jesus-Nachfolgern, die sehr schnell immer größer geworden sind. Und das, was die Menschen damals als Bibel hatten, das waren lediglich die vier Evangelien. Das waren die Texte, die in allen Gemeinden, das weiß man also ziemlich sicher, in allen Gemeinden anerkannt waren, auch wenn die Paulusbriefe, die Petrusbriefe, Jakobusbrief und so weiter schon vorhanden waren. Aber wir lesen in den apostolischen Vätern, dass die Worte Jesu eine einzigartige, einen herausragenden Stellenwert hatten. Und die Christen damals überhaupt nicht auf die Idee gekommen wären, das Wort eines Paulus im Vergleich zum Wort eines Jesus zu sehen. Das, was ihr Herr ihnen gelehrt hat, das war einzigartig, besonders herausragend. Das war der Inhalt ihres Glaubenslebens. Wenn wir jetzt zurückgehen an diesen allerersten Gedanken mit dieser Information, macht sie zu Jüngern und gleichzeitig eben predigt das Evangelium. Wenn wir verstehen, dass das Evangelium nicht nur die Information ist, wie ein Sünder gerettet werden kann, sondern dass das, das Leben Jesu ist, das er uns anbietet in allen Facetten, dann wird deutlich, dass dieses Mache zu Jüngern predigt das Evangelium, dass das eigentlich dasselbe ist. Denn wir werden nicht Jünger, indem wir irgendwelche Bibelschulausbildungen machen, sondern indem wir, wie sind die Jünger Jesu jünger geworden, indem sie Zeit mit ihm verbracht haben und indem sein Evangelium in ihr Leben hineingewirkt hat. Indem sie mit ihm zusammen seine Botschaft und ihn selbst letzten Endes erkannt haben. Wir denken ja manchmal, dass das Evangelium so eine Art Rettungsring ist. Ich schmeiß den raus und hoffe, dass der Mensch, dem ich das Evangelium sage, wie er gerettet wird, zugreift. Natürlich, Jesus ist der einzige Weg, um gerettet zu werden. Das ist überhaupt nicht die Frage, um die es hier geht. Aber es geht darum, dass das Evangelium eben viel mehr als ein Rettungsring ist. Es ist Leben, es ist der Weg, es ist die Wahrheit. Das Evangelium ist an und für sich eine Person. Es ist Jesus. Und wenn wir in den Evangelien, in den Texten der Evangelien lesen, worum es eigentlich geht, wenn man versucht, es in drei Bereiche oder in so Schlüsselbereiche aufzuteilen, dann wird deutlich, dass es drei entscheidende Bereiche gab, die Jesus gelehrt hat. Der erste Punkt war, dass es ihm darum ging, dass die Menschen Gott, also sprich Jesus, erkennen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist dieser Schlüsselgedanke, den er uns lehrt. Gleich noch ein bisschen mehr zu diesem Wort erkennen, das eigentlich eine gigantische Bedeutung hat. Der zweite Aspekt, der uns auffällt, ist, dass sie das Leben Gottes leben lernen. Das Evangelium ist eben nicht etwas, was man intellektuell erfassen muss, sondern Jesus lehrt vom Reich Gottes, vom Leben des Reiches Gottes. Er lehrt darüber, was es bedeutet, als Kind, also zum einen Kind Gottes zu werden und dann als Kind mit Gott zu leben. Jesus zeigt den Jüngern letzten Endes auf, was, und das ist das, was der Karl ja vorhin auch schon angeschnitten hat. Er zeigt auf, was in unserem Leben, in unseren Denkansätzen, in unseren Sinnen noch nicht in Ordnung ist. Und das zeigt er auf, indem wir über das Evangelium nachsinnen sollen, es durch unsere Gedanken schweifen lassen sollen, mit ihm Zeit verbringen sollen. Es geht beim Bibellesen ja nicht darum, dass ich möglichst viele Seiten am Tag schaffe, um mein Kontingent zu erfüllen, sondern es geht doch darum, dass das Evangelium anfängt, mein Leben zu lesen. Zu lesen, wo ich stehe. Was sind deine Probleme, Jürgen? Da will Jesus reinsprechen. Er will mein Herz erreichen und bewegen, nicht nur meinen Verstand. Wir sind leider in einer Gesellschaft groß geworden, wo wir glauben, lehren bedeutet den Verstand erreichen. Wenn wir ansehen, wie Jesus gelehrt hat, wie er den Menschen Information, Anführungszeichen, vermittelt hat, wie er mit ihnen umgegangen ist, dann sehen wir, er predigte ins Herz. Das sehen wir mit diesen, ganz stark mit diesen Gleichnissen zum Beispiel. Ich finde es ganz interessant, mein Vorgänger als Gemeindereferent, sprich Pastor, ist nach Peru zur Bibelschule und er lehrt jetzt diejenigen, die aus dem Urwald kommen, dort Christen geworden sind durch irgendwelche Quellen und die gehen dann so einige Monate in die Missionsstation, werden dort geschult und gehen dann zurück in ihre Dörfer und können dann Gemeindearbeit machen. Und er sagt, es ist spannend, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die Analphabeten sind. Und du merkst dann, dass diese Art und Weise, wie Jesus gelehrt hat, eine ganz tiefere und andere Bedeutung hatte. Gerade diese Gleichnisse, diese Bilder, die prägen sich den Menschen so tief ein. Und mit diesen Bildern, die Jesus gemalt hat vor unseren Augen, gehen sie in ihren Urwald und können dort Gemeinde bauen. Und er sagt, spannend ist, dass sie gerne Gemeinde nach westlichem Vorbild bauen wollen. Und er sagt, Leute, ich kenne den Unterschied. Ich kenne den Unterschied zwischen unserem westlichen Gemeindemodell und dem, was Jesus eigentlich wollte, gerade jetzt aus dieser Zeit dort. Und er sagt, versucht keine westliche Gemeinde zu bauen. Versucht eine Jesusgemeinschaft zu bauen. Das müsst ihr machen. Denn das hat die Kraft, wirklich Dinge zu verändern. Ups. Jesus fordert uns nicht auf, Bekehrte zu machen. Den Auftrag hat er uns nicht gegeben. Er hat nicht gesagt, bekehrt die Menschen. Er hat gesagt, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und Jüngerschaft bedeutet nicht unbedingt, dass man so einen Rabbi hat und dann von ihm Informationen lernt und dann weitergeht, sondern so wie Jesus der Rabbi war und wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist, hat er ihr Leben auf den Kopf gestellt und verändert. Er hat in ihr Leben hineingegriffen. Und das ist genau das, was Paulus auch meint, wenn er in Römer 1, Vers 16 davon schreibt, dass das Evangelium die Kraft zum Heil ist. Nicht die Information, wie man mit Gott in die Versöhnung kommt. Natürlich ist es der Weg, Jesus ist der einzige Weg zur Versöhnung. Aber das Evangelium ist die Kraft zum Heil. Und wir reduzieren es gerne darauf, dass wir sagen, da geht es um Seelenheil. Aber dieses Wort, das hier mit Heil verwendet wird, kann man nicht allein auf Seelenheil reduzieren, sondern es meint Heilwerden des ganzen Menschen. Wir sehen es zum Beispiel, als Jesus ganz praktisch mit Zachäus zusammen ist. Als Zachäus die Kraft dieses Evangeliums letzten Endes, diese Begegnung mit Jesus hat. Und dann, müsste auf dem nächsten Bild drauf sein, oder übernächstes, genau, das hatte ich. Lass das mal, dann habe ich zu dem Bibelvers kein Bild. Und als Jesus mit diesem Zachäus dann zusammen war, wir erfahren gar nicht, was er alles zu ihm gesagt hat. Das ist den Autoren der Evangelien gar nicht wichtig, weil sie gemerkt haben, darum geht es gar nicht. Es geht um die Qualität dieser Jesus-Begegnung, die der Zachäus gemacht hat. Und die Konsequenz dieser Jesus-Begegnung mit ihm war, dass er sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wurde. Und Zachäus war von dieser Begegnung mit Jesus so sehr beeindruckt, dass das, was für ihn momentan oder bis zu diesem Zeitpunkt die richtigen, wichtigen Prioritäten hatten, plötzlich bedeutungslos war. Das Geld, für das er gelebt hat, wurde plötzlich nebensächlich. Ich werde alles zurückgeben. Und denen, denen ich Schaden zugefügt habe, die kriegen sogar noch eine Entschädigung. Ich habe gemerkt, Jesus, dass du viel wichtiger bist als alles, was in meinem Leben bisher Top-Prioritäten hatte. Und Jesus sprach dann zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Weil auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und da Lukas 19, 9 bis 10, da redet Jesus nicht vom ewigen Leben, sondern davon, dass er sieht, das Leben des Lukas hier in dieser Welt, in seinem Alltag, in seinem Umfeld, ist ein neues Leben geworden. Ähnlich wie er zu Nikodemus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und genau das sehen wir hier bei Zachäus. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder und auch ein bisschen intensiver mit der Frage auseinandergesetzt, warum gibt es so viele Christen, die irgendwann die Gemeinde und den Glauben verlassen. Vor allem, und das macht mich besonders traurig, jetzt Jugendliche, die irgendwann, wenn sie dann in diese Schwelle des Erwachsenseins treten, dass sie dann sagen, okay, das ist jetzt nichts mehr für mich und ich gehe jetzt meine eigenen Wege. Ich habe mir da auf YouTube etliche Zeugnisse, Anführungszeichen, angesehen, also Berichte, warum Menschen das getan haben, was in sie da das ausgelöst hat. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die diesen Weg gegangen sind. Und ich habe zwei interessante Entdeckungen gemacht. Das erste, was mir aufgefallen ist, dass zumindest jetzt keiner, mit dem ich gesprochen habe oder dessen Zeugnis ich gehört habe, davon gesprochen hat, dass er sich von Jesus abgewandt hat. Sie haben sich vom Glauben abgewandt, von der Gemeinde abgewandt, von der Gemeinschaft abgewandt oder vom Christsein. Diese Aussagen sind immer gefallen. Keiner hat gesagt, ich habe mich von Jesus abgewandt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum? Warum definieren Sie das so? Und der andere Aspekt, der deutlich geworden ist, war der, dass irgendwann in ihrem Leben der Punkt kam, und ganz oft war es das Thema Partnerschaft, sie haben einen ungläubigen Partner kennengelernt und dann haben sie eben gesagt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen dem Leben in der Welt und dem Leben in meinem Glaubensumfeld und dann entscheide ich mich doch lieber für das Leben in der Welt. Es war ganz oft so. Und die Menschen sind dann eben weggegangen vom Glauben und von der Gemeinde. Viele haben das genannt, ich war in einer Blase Und irgendwann ist mir das zu viel geworden und ich bin ins Leben hineingekommen. Und das ist die Welt da draußen. Die Frage ist natürlich, wir können jetzt sagen, ja, wie können die nur, wie kann man nur so falsch sein, dass man den Glauben verlässt? Die Frage, glaube ich, die wir uns eher stellen müssen, was haben wir vermittelt? Worum hat sich ihr Glaube gedreht? Was war das Zentrum ihres Glaubens? Wenn sie nicht von einer, ja, von, etliche haben gesagt, sie sind nicht mehr gläubig, aber sie haben nicht davon gesprochen, dass sie Jesus nicht mehr nachfolgen. Ist es vielleicht so, dass wir in unserem Glaubensalltag, so wie wir den Glauben heute oft gewohnheitsmäßig verstehen, viel zu sehr uns darum kümmern, dass wir Menschen als Teil der Gemeinde haben, dass wir sagen, es ist das Ziel, wenn sie das Evangelium erkannt haben, wenn sie sich bekehrt haben, jetzt müssen wir sie zu guten Gemeindemitgliedern machen. Anstatt, dass wir sie in das Evangelium Jesu hineingeführt haben mit dem Ziel, sie immer tiefer in Jesus zu verwurzeln und ihr Herz immer enger an ihn zu hängen. Die stärkste Macht, die es auf dieser Welt gibt, ist Liebe. Und wenn sich jemand in einen Nichtchristen verliebt, dann hat diese Liebesbeziehung erstmal eine enorme Auswirkung. Und dann ist die Frage, warum sollte diese Person, die sich so sehr in diese Person verliebt hat, warum sollte sie trotzdem noch den Jesusweg, den sie kennengelernt hat, das Christsein, das sie kennengelernt hat, weiterführen? Warum sollte sie etwas aufgeben, was sie momentan so sehr liebt? Verstehen wir jetzt, warum Jesus so wichtig war, dass wir lernen, ihn und Gott über alles andere zu lieben? Wir sehen es manchmal so als Druckmittel. Du musst dorthin kommen. Aber das ist Evangelium. Das ist der Jesusweg, den er mit uns gehen will, dass wir durch die Evangelien in eine so tiefe Liebesbeziehung zu Gott hineinkommen, zu Jesus hineinkommen, dass wir natürlich auch mit Dingen konfrontiert werden, die uns in die Welt hineinziehen. Aber dass wir letzten Endes sagen, nein, mir ist Jesus und ihm zu folgen und mit ihm zu leben so wichtig, dass ich auch bereit bin, schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. Um Jesus willen. Weil ich ihn so sehr liebe, weil ich ihn erkannt habe, weil Jesus mir so wichtig war. Und da sind wir eigentlich an diesem Punkt, dass es dieses hohe priesterliche Gebet, nennt man das so schön, das ist dieses Gebet, das Jesus kurz vor seiner Kreuzigung für uns und für seine Jünger gebetet hat. Und da sagt er diese großartige Aussage, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und wenn die Bibel vom Erkennen spricht, dann meint sie nicht, dass sie verstehen, wer Gott ist, dass sie die Charaktereigenschaften Gottes aufzählen können. Wenn die Bibel vom Erkennen spricht, dann müssen wir im Hinterkopf haben, als Adam Eva erkannte, kam ein Kind heraus. Erkennen ist der tiefste Beziehungsausdruck, den die Bibel kennt. Das heißt, wenn Jesus davon spricht, dass wir ihn und Gott erkennen sollen, dann geht es ihm um Beziehung, um Erleben, um ein Verankertwerden. Und denken wir an dieses Bild, das Jesus in dem Zusammenhang kurz vorher gebraucht hat. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, weil die Kraft für euer Leben nur durch die Verbundenheit mit dem Weinstock in euer Leben hineinfließen kann. Mich persönlich begeistern am meisten diese Zeugnisse, wenn man hört, wie Menschen sagen, das ist einer von diesen Bibellesekreis, in dem ich momentan sein darf. Und wir hatten vor 2 Wochen auch eine Taufe in Nürnberg. Und der hatte sich vorher taufen lassen. Aber der hat ein Zeugnis gegeben über eines dieser Täuflinge. Und der hat gesagt, als ich gesehen habe, wie sehr diese Person sich verändert hat, da habe ich damals entschieden, diesen Jesus will ich unbedingt kennenlernen. Denn wenn es jemand schafft, den Michi, so heißt der hat sich ja taufen lassen, so zu verändern, dann ist das der mächtigste Gott, den es überhaupt geben kann. Und der Michi, der sich so verändert hat, hat sich im Gefängnis bekehrt. absolut drogenkaputt und abhängig. Das Einzige, was noch seine Drogenabhängigkeit getoppt hat, war die Alkoholabhängigkeit. Dazwischen pendelte er hin und her. Hoffnungslos, er war, Zitat, so hat er das beschrieben, der ihn gekannt hat, ein absolut menschliches Wrack. Und als er gesehen hat, wie die Kraft Jesu in dieses menschliche Wrack hineingekommen ist, hat er gesagt, diesen Jesus will ich unbedingt kennenlernen. Oder jemand anderes hat gesagt, jemand, die mit sehr vielen Nöten und Depressionen zu kämpfen hatte, als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich das erste Mal in meinem Leben wahre und tiefe Liebe kennengelernt. Oder jemand sagte mir vor kurzem auch, weißt du, wenn ich die Umstände sehen würde, wenn ich mein Leben sehen würde, dann müsste ich verzweifeln. Aber wenn ich Jesus sehe, dann werde ich dankbar. Das sind Dinge, die zeigen, dass diese Kraft zum Heil auch heute noch eine einzigartige und wunderbare Realität hat. Und dass das Evangelium auch heute noch diese Kraft hat. Gerade wir in den Brüdergemeinden, gut, ihr seid Baptisten, aber wir sind so auf einer ähnlichen Linie, gerade wir laufen sehr leicht in diese Gefahr hinein, dass wir Menschen nicht unbedingt an Jesus dranhängen wollen, sondern dass wir manchmal so diese verführerische Tendenz haben, Menschen lieber zu Schriftgelehrten zu machen. Hauptsache, ihr könnt jeden Text des Neuen Testamentes auslegen. Hauptsache, ihr könnt verstehen, was Paulus im Korintherbrief geschrieben hat und es mal Vers für Vers dadurch predigt. Ich will es nicht verurteilen, versteht mich nicht falsch. Aber es geht nicht darum, dass ich jeden Text der Bibel verstehe, sondern es geht Jesus darum, dass ich sein Jünger werde. Ein Mensch, der von Monat zu Monat mehr von ihm bewegt und beeindruckt wird. Ein Mensch, der auch heil wird. Paulus schreibt am Anfang des Römerbriefes, dass es darum geht, am Anfang von Kapitel 12, sorry, da schreibt er so schön, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Wisst ihr, was in unserem Sinn, in unserem Denken, in unserer Einstellung alles noch nicht in Ordnung ist? Wisst ihr, was da noch alles in Ordnung gebracht werden muss? Und die Kraft, um das in Ordnung zu bringen, ist das Evangelium, weil Jesus im Evangelium, nur im Evangelium zu finden ist. Jesus ist der Weg, um das Leben Gottes in Menschen zu entfalten, um das Evangelium im Leben von Menschen zu entfalten. Und ich möchte schließen mit einem Zitat aus einem Buch, an dem ich momentan arbeite. Das Buch heißt Der Jesusweg, das wird ungefähr im Oktober rauskommen. Und das müsste als letztes Bild sein, oder? Jo, genau. Weil wir manchmal ja auch so ein bisschen damit konfrontiert sind, dass die Menschen sagen, weißt du, dieser Jesus, dieser Glaube, dieses Christsein, für dich ist es ganz schön, aber für mich ist es nichts. Und wir leben in einer Welt, die immer mehr entchristlicht ist und in der der christliche Glaube immer weniger an Sinn und Bedeutung hat. Und deswegen diese Aussage hier, wenn wir heute Menschen, die nicht christlich geprägt sind, das ganze Evangelium bekannt machen wollen, dann geht es als ersten Schritt darum, ihnen, so wie Jesus selbst es tat, Gott zu zeigen. Und Gott kann man nur über Jesus kennenlernen. Und daher ist es notwendig, dass wir uns Zeit nehmen, um mit Hilfe der Evangelien den Menschen zu helfen, die Großartigkeit Jesu zu erkennen. Er ist der, den sie unbedingt kennenlernen müssen. Der, der sie liebt, obwohl sie ihn gar nicht kennen. Der, der die tiefsten Wunden im Herz heilen kann. Der, der all das Kaputte im Leben in eine gute Ordnung bringen kann. Der, bei dem alle Dinge möglich sind. Der Menschen von Grund auf verändern kann. der nicht einmal durch Naturgesetze begrenzt ist, der die tiefsten Gedanken kennt, der weiß, was uns in der Zukunft erwartet, der uns eine so starke Liebe geben kann, dass wir damit sogar unsere Feinde lieben können, der Licht in die Dunkelheit unseres Lebens bringt und der uns mit Gott versöhnt und dafür sorgt, dass für alle, die ihm vertrauen und ihm folgen, sogar der Tod den Schrecken über das Leben verlieren wird. Sind wir doch mal ehrlich, ist das nicht jemand, den man unbedingt kennenlernen muss, egal ob man religiös ist oder nicht? Und es gibt keinen besseren Weg, um diesen Jesus kennenzulernen, als sein Evangelium. Amen.
Amen.